Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Willkommen zum Alti-Interview. Wie kann eine Bank zum Pariser Klimaschutzabkommen beitragen? Ich bin Christian Salo und diese spannende Frage besprechen wir heute mit Frau Dr. Laura Mervelskämper von der GLS Bank. Sie ist Seniorreferentin Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit. Frau Mervelskämper, Nachhaltigkeit zieht sich wie ein roter Faden durch Ihren Werdegang. Bachelor, Master, Promotion, alles war darauf abgestellt. Erste Erfahrung in einem DAX-Konzern und jetzt bei der GLS Bank. Wie passt das alles zusammen und wie kam es dazu?
Ja, ganz herzlichen Dank und hallo auch von meiner Seite. Laura Mervelskämper, mein Name. Sie haben gerade schon gesagt, im Moment bei der GLS Bank tätig als Seniorreferentin im Bereich Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit. Wie kam es dazu, dass sich das wie so ein roter Faden durchzieht? Es war nicht geplant, insofern ich weiß es nicht, aber ich kann rückblickend sagen, dass Nachhaltigkeit einfach Teil meiner Lebensphilosophie ist und dass das wahrscheinlich einen großen Ausschlag gegeben hat. Das ganze Thema ist eine unheimliche Herzensangelegenheit und insofern würde ich auch sagen, Beruf und Berufung, das vermischt sich alles und ich bin einfach unheimlich glücklich, jetzt genau diese spannenden Themen bei der GLS Bank vorantreiben zu dürfen, wo die Themen einfach auch in der DNA liegen und von der Wertevorstellung, die dahinter liegen, einfach eine unheimlich große Rolle spielen. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß.
Kommen wir zum konkreten Thema Klimaschutz. Welche Erfahrungen und Ambitionen hat die GLS Bank hier?
Klimaschutz ist ein Thema, was schon ganz lang eng mit der GLS Bank verbunden ist und ihr auch sehr am Herzen liegt. Schon Ende der 1980er Jahre war die GLS Bank eine der ersten Banken, die Finanzierung für Windkraftanlagen bereitgestellt hat. Und auch jetzt ist der Bereich erneuerbare Energien der größte im Kreditportfolio der Bank. Auch anlageseitig gibt es große Bestrebungen. So wurde zum Beispiel ein eigener Klimafonds vor knapp 3 Jahren aufgelegt, der ganz klar mit dem Fokus positiver Beitrag zum Klimaschutz auch aufgelegt wurde. Und auch in den Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen der GLS Bank ist das Thema ganz konkret vertreten. Und darüber hinaus ist die GLS Bank aber auch sehr aktiv in der politischen und gesellschaftlichen Debatte. So haben wir zum Beispiel 4 politische Forderungen aufgestellt, von denen eine ganz konkret auch eine konsequente Abgabe auf den Ausstoß von Treibhausgasen fordert, also einen konsequenten CO2-Preis. Andersrum gedacht unterstützen wir aber beispielsweise auch die Fridays for Future, die ja einen unheimlich tollen Job machen, um das Thema auf die Agenda zu setzen, in das Bewusstsein zu bringen, da auch von der Politik viel mehr zu fordern. Beispielsweise einen Rechtshilfefonds aufgelegt, als den Fridays for Future eben mit Strafen gedroht wurden. Oder auch ganz klar die Klimastreiks begleitet. Wir sind mit auf die Straße gegangen, haben mitgestreikt. Und insofern merkt man schon, dass das Thema der Bank unheimlich am Herzen liegt. Und in ähnlicher Weise haben wir auch für uns innerbetrieblich nochmal geschaut, was sind denn da eigentlich die Stellhebel, wie können wir da schauen, dass wir auch für unsere innerbetrieblichen Prozesse 1,5 Grad kompatibel sind, also auch in Einklang stehen mit dem Pariser Klimaabkommen. Und das aber auch vor dem Hintergrund, dass die wirkliche Hebelwirkung einer Bank ja im Kerngeschäft steckt, also in dem, was sie finanziert oder wie sie auch investiert, haben wir das ganze Thema 1,5 Grad Kompatibilität oder eben Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen auch auf die strategische Agenda für unser Kerngeschäft genommen. Das heißt, in unserer Unternehmensstrategie, aber auch in den strategischen Zielen ist ganz klar verankert, dass wir unser Anlage- und Kreditportfolio 1,5 Grad kompatibel ausgestalten wollen. Das heißt, einfach so ausgestalten, dass es im Einklang auch mit den Pariser Klimaschutzzielen steht.
Von einer strategischen Warte her hört sich das sehr schlüssig an. Wie gehen Sie dabei aber praktisch vor?
Das sind mehrere Schritte. Also wir verfolgen dabei einen mehrstufigen Ansatz. Zunächst einmal ist es dabei erforderlich, dass wir den CO2-Fußabdruck messen. Und wir orientieren uns dabei an einer Grundlage PCAF, eine Partnership for Carbon Accounting Financials. Wurde damals von niederländischen Banken ins Leben gerufen, ist aber mittlerweile auch vom Mitgliederkreis her größer. Auch die GLS Bank ist dort Mitglied. Und dort wurde eine Methodik entwickelt, wie Finanzinstitute ihren CO2-Ausstoß des Anlage- und Kreditportfolios messen können. Und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass wir ganz viele mittelständische Unternehmen finanzieren, die selber ihren CO2-Fußabdruck nicht berichten, in Nachhaltigkeitsberichten oder Unternehmensberichten, vielleicht aber teilweise auch gar nicht wissen. Und vor dem Hintergrund haben wir uns in einem ersten Schritt nicht dazu entschlossen, den CO2-Fußabdruck wirklich auf unternehmensindividueller Ebene zu erheben, sondern wir sind entsprechend der Methodik so vorgegangen, dass wir gesagt haben, welche Emissionsfaktoren lassen sich denn für den Bereich, in dem das Unternehmen tätig ist, ableiten. Und dort besteht aber für uns wiederum die Herausforderung, dass die Emissionsfaktoren, die bereitgestellt werden oder die man auch nach der PCAF-Methode anwenden soll, unserem Kreditportfolio gar nicht so wirklich gerecht würden. Ich kann es an einem Beispiel vielleicht konkret machen. Wenn wir Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien finanzieren und dann Emissionsfaktoren für den Bereich Energie hinterlegen, würden die den CO2-Fußabdruck, den wir im Bereich erneuerbare Energien aber haben, deutlich überschätzen, weil der Sektor Energie an sich natürlich auch fossile Brennstoffe und alles integriert, was wir durch den Fokus auf erneuerbare Energien ausgeschlossen haben. Einen ähnlichen Unterschied findet man im Bereich Landwirtschaft, wo man mit Emissionsfaktoren für den Bereich Landwirtschaft einfach unseren rein ökologisch ausgerichteten Landwirten nicht gerecht werden würde. Das war für uns der Anlass, mit dem Wuppertal-Institut zusammenzuarbeiten, um deutlich spezifischere Emissionsfaktoren für unsere Kreditnehmer zu finden und zu berechnen. Und dort haben wir einen ganz hohen Stellenwert gelegt auf die Abdeckung grundsätzlich, also um möglichst viele Unternehmen abzudecken, aber auch um eine wirklich präzise Messung vornehmen zu können. Und jetzt haben wir das Ganze nicht nur für das Kreditportfolio angewendet, sondern auch schon für den Klimafonds beispielsweise. Das war unser erster Pilotfonds, um auch da mal zu gucken, wie sich so eine CO2-Messung und dann auch nachher Umrechnung in die Klimawirkung durchführen lässt. Und gerade hier gibt es noch mehr Herausforderungen, wie beispielsweise bei Green Bonds, die damit einhergehen, dann den CO2-Ausstoß für ganz konkrete Projekte auch festzulegen, die in die investiert wird oder die durch so einen Green Bond abgedeckt werden und für die es oftmals einfach nicht die CO2-Daten gibt, die man bräuchte. Und dieser CO2-Fußabdruck, den man dann am Ende erhält, sei es jetzt sowohl fondsseitig für die einzelnen Titel oder auch eben kreditseitig, ist ein erster guter Schritt, aber für uns eben noch nicht das Ziel der Lösung, denn der CO2-Fußabdruck allein lässt immer noch keine Einordnung zu, ob die Emissionen jetzt gut oder schlecht beziehungsweise von der Höhe her ausreichend oder noch nicht ausreichend sind, wenn man sie mit dem Pariser Klimaschutzziel vergleicht. Also als Beispiel, wenn wir rausbekommen, dass unser Kreditportfolio insgesamt, nur um mal ein Beispiel zu nennen, 34.798 Tonnen CO2 eigentlich beinhaltet, die wir dann mitfinanzieren, dann ist das eine Zahl, die mag für den einen viel klingen, für den anderen wenig klingen. Man weiß nicht, ob sie gut oder schlecht ist. Selbst wenn man das im nächsten Jahr um 3.000 Tonnen reduziert, weiß man immer noch nicht, reicht das aus oder reicht das nicht aus, um jetzt kompatibel zu sein mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und auch Vergleiche mit anderen Banken oder anderen Benchmarks sind immer noch nicht aussagekräftig, weil man zwar dann weiß, ob man besser oder schlechter ist, aber ob das jetzt gerade im Kontext der Klimakrise, in der wir stecken und des Ziels, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, ausreichend ist, weiß man immer noch nicht. Und nochmal mit anderen Worten, insofern stellt der CO2-Fußabdruck eigentlich gar keine Aussage über die tatsächliche Klimawirkung im Zusammenhang oder im Kontext der Klimakrise dar. Und genau das ist aber ja das, was man eigentlich als Ergebnis braucht, um zu sagen, ja, ein Fonds oder ein Kreditportfolio steht im Einklang mit den Pariser Klimaschutzzielen oder eben nicht.
Spannend. Das hört sich nach einer sehr großen Herausforderungen an. Wie lösen Sie diese?
Ja, die Herausforderung bestand für uns dann ja darin, wie kommen wir jetzt eigentlich von dem CO2-Fußabdruck hin zu einer Klimawirkung? Und für dieses Problem oder diese Herausforderung gab es jetzt noch keine etablierte Lösung. Es gibt verschiedene Anbieter, die immer mal wieder gerade diesen Begriff Temperature Alignment jetzt aufgreifen und stärker auch darauf fokussieren, wirklich so eine Gradzahl am Ende rauszubekommen. Wir haben uns damals dazu entschieden, eine Entwicklungspartnerschaft mit Right Based on Science einzugehen, da wir gedacht haben, wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die das Problem haben, aber wollen gerne auch dort dazu beitragen, eine Methodik zu entwickeln oder mitzuentwickeln, vielleicht auch als Anwender zu testen, die es eben genau ermöglicht, eine solche Klimawirkung auszuweisen. Und Right Based on Science ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt, die die sogenannte X-Grad-Kompatibilität entwickelt haben. Also eine Kennzahl, die ausdrückt, wie stark eine einzelne wirtschaftliche Einheit, das kann zum Beispiel ein Unternehmen sein, das kann aber auch ein Portfolio sein, das kann ein einzelner Mitarbeiter sein, also wie stark eine solche einzelne wirtschaftliche Einheit zum menschengemachten Klimawandel beiträgt. Und das dann tatsächlich ausgedrückt in X-Grad-Celsius oder in Grad-Celsius. Und das X steht dann jeweils immer für die Gradzahl. Also beispielsweise, wenn jetzt ein Unternehmen eine X-Grad-Kompatibilität von 2,7 hat, dann würde es heißen, dass sich die Erde um 2,7 Grad erwärmen würde, wenn alle Unternehmen genau so emissionsintensiv wirtschaften würden, wie dieses eine, was man gerade betrachtet.
Aha. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel, wie das Modell funktioniert bzw. vorgeht?
Das Modell geht dabei so vor, dass es schaut, wie viele Emissionen eigentlich ein bestimmtes Unternehmen braucht, wenn wir jetzt mal bei einem Unternehmen bleiben, um 1 Million Euro Bruttowertschöpfung zu generieren. Das einfach nur als Skalierung, damit man alle Unternehmen auf ein gleiches Level bewegen kann, was dann den CO2-Ausstoß angeht. Das heißt, wir schauen, wie viel CO2 wird benötigt, oder Treibhausgase im Allgemeinen, aber CO2-Äquivalente, wie viel werden benötigt, um 1 Million Bruttowertschöpfung zu generieren. Und dann wird eben geschaut, wie viele Emissionen würden denn dann die Atmosphäre erreichen, wenn alle Unternehmen genau so viele Emissionen benötigen würden, wie dieses eine, was wir gerade betrachten. Und diese Inputdaten fließen dann in ein wissenschaftliches Klimamodell ein, das dem Ganzen zugrunde liegt, was auch vom Weltklimarat beispielsweise verwendet wird. Und dieses Klimamodell ermittelt dann, wenn so und so viele Emissionen in die Atmosphäre gelangen würden, dann würde das zu einer Erderwärmung um x Grad führen. Und das ist dann diese spezifische Gradzahl, die für das eine Unternehmen berechnet wird, wo dann gesagt wird, das ist die X-Grad-Kompatibilität dieses Unternehmens. Und im Folgeschritt wird das Ganze noch mit einem Zielwert verglichen. Denn man muss sich das so vorstellen, wenn wir es schaffen wollen, weltweit die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann gibt es manche Unternehmen, die dafür einen höheren Anteil des verbleibenden CO2-Budgets zugerechnet bekommen als andere Unternehmen. Ganz einfach aus dem Grund, weil zum Beispiel ein Dienstleistungsunternehmen viel weniger Emissionen benötigt als beispielsweise das produzierende Gewerbe. Das heißt, dem ganzen Modell zugrunde liegen unterschiedliche Zielwerte für unterschiedliche Sektoren beziehungsweise ein unterschiedliches CO2-Budget für verschiedene Sektoren, was in die ganze Berechnung Einklang erhält. Und daraufhin hat man die Möglichkeit, eben diesen X-Grad-Wert für das eine spezifische Unternehmen mit dem Zielwert zu vergleichen, um dann zu schauen, ist das Unternehmen 1,5 Grad kompatibel oder nicht. Was optional noch angeschlossen werden kann, ist die Anwendung von Szenarien. Ich könnte zum Beispiel bei dem Unternehmen schauen, wie würde sich denn die X-Grad-Kompatibilität verändern, wenn das Unternehmen beispielsweise alle seine Klimaziele, die es sich gesteckt hat, erreicht. Das wäre ein mögliches Szenario. Ich könnte aber auch schauen, wie verändert sich denn die X-Grad-Kennzahl oder die X-Grad-Kompatibilität, wenn beispielsweise die Corona-Krise zu einer Deglobalisierung führt und das Effekte auf das Unternehmen wiederum hat oder auf die Weltwirtschaft. Das heißt, sowohl mikroökonomische als auch makroökonomische Szenarien können angeschlossen werden, um auch eine szenariobasierte XDC, das ist die X-Degree Compatibility oder X-Grad-Kompatibilität, dann zu berechnen. Und als letzter Schritt erfolgt dann die Aggregation auf Portfolioebene, wenn es sich zum Beispiel um einen Fonds handelt. Das heißt, dann würde ich schauen, wie kann ich denn oder wie aggregiere ich alle einzelnen Fondstitel, für die ich jetzt meine XDC berechnet habe, auf das Portfolio-Level. Und das wäre dann der letzte Schritt, wenn es so wie bei uns jetzt um den Klimafonds geht.
Und was kam dabei raus?
Ganz konkret für den Klimafonds haben wir das Ergebnis der Ersterhebung, dass wenn alle Unternehmen so emissionsintensiv wirtschaften würden wie diejenigen Titel, die wir im Klimafonds haben, dann könnte die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzt werden. Das heißt, wir hatten als Erstergebnis oder als Ergebnis der Ersterhebung eine X-Grad-Kompatibilität von deutlich unter 2 Grad, was uns natürlich insofern erfreut hat, als dass der Klimafonds damit in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens liegt. Alles jetzt unter dem angewandten Basisszenario. Das heißt, wir haben für die Unternehmen noch nicht mit einfließen lassen, wie die Kennzahl auswähle, wenn zum Beispiel alle ihre Klimaschutzziele erreichen, die sie sich gesetzt haben. Das sind alles Schritte, die bei uns für das nächste Jahr anstehen, wo wir nochmal spezifischer und konkreter auch auf die einzelnen Titel schauen können. Und berücksichtigen muss man noch, dass in das Ergebnis Scope 1 zu 100% eingeflossen ist, Scope 2 zu 50% und Scope 3 in einem ersten Schritt zur Doppelzählung vermieden wurde. Das heißt, Scope 3 bezieht sich ja vor allem auf alle vor- und nachgelagerten Emissionen. Und da ist es auf Portfolioebene oftmals so, dass man sonst, wenn man beispielsweise einen Transportdienstleister im Portfolio hat und gleichzeitig jemanden, der auf Transportdienstleistungen angewiesen ist, bei dem es dann Scope 3 wäre, hätte man eine Doppelzählung der Emissionen. Daher eben den Ausschluss von Scope 3 Werten und bei Scope 2, bei zugekaufter Energie, hat man das gleiche Problem, daher sind die nur zu 50% eingeflossen. Das sind jetzt so ein paar Basisannahmen, die wir dem Ganzen zugrunde gelegt haben und nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass der Klimafonds in Einklang steht mit den Pariser Klimaschutzzielen. Andersrum kann man natürlich auch sagen, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also insofern haben wir uns einfach gefreut über die Bestätigung, dass die Auswahl der Titel und die Arbeit unserer tollen Research-Abteilung da wirklich auch zu dem Ergebnis führt, wie wir es eigentlich erwartet haben. Spannender wird sowas natürlich im Hinblick auf unser Kreditportfolio. Wir sind als Bank nicht rein auf Klimaschutzprojekte oder Finanzierungen spezialisiert, sondern wir haben auch einen ganz großen Teil im sozialen Bereich. Das heißt, ganz viele Unternehmen und Projekte, die wir finanzieren, bei denen CO2 nicht an erster Stelle steht. Ich nehme mal Kindergärten, Pflegeheime, andere kulturelle Einrichtungen. Also viele Bereiche wohnen auch, wo CO2 nicht ausschlaggebend war bislang. Wo es aber natürlich trotzdem auch in Zukunft darauf ankommt, genau auch dort die CO2-Emissionen zu senken und eine 1,5-Grad-Kompatibilität herzustellen. Und insofern sind das Bereiche, wo wir viel spannender auf die Ergebnisse oder viel gespannter noch auf die Ergebnisse gucken, um dann aber auch nicht die Finanzierung alle auszuschließen, die vielleicht bei über 2 Grad liegen, sondern sich dann genau die Unternehmen spezifischer anzuschauen und auch nochmal zu schauen, wie können wir denn mit den Kreditnehmern gemeinsam auch die Emissionen dann in den Bereichen so weit reduzieren, dass wir auch da eine 1,5-Grad-Kompatibilität am Ende herstellen können.
Ja, das ist doch sehr spannend. Was haben Sie denn aus diesen Messungen gelernt?
Es war rückblickend einfach ein unheimlich toller Prozess, sehr herausfordernd, aber auch spannend und vielleicht an dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank auch an Right Based on Science und Sanna Helmke, mit der wir viel zusammengearbeitet haben. Wir durften ganz viel lernen. Also ich glaube, wichtig ist voranzustellen, dass das Modell natürlich noch nicht perfekt ist, aber nichtsdestotrotz ist es ein Modell, mit dem man sich auf den Weg machen kann und in unseren Augen auch das Beste, was im Moment am Markt verfügbar ist. Wir haben ganz viele noch offene Fragestellungen. Also sei es zum Beispiel die Berücksichtigung einer Klimagerechtigkeitsdebatte in dem Bereich. Also wer darf eigentlich wie viel CO2 ausstoßen oder von dem CO2-Budget noch verwenden? Das ist eine Frage, die man auch sehr ethisch und normativ berücksichtigen kann. Oder die Verwendung der Bruttowertschöpfung als Verhältniskennzahl. Auch das sind natürlich Punkte, an die wir auch Fragen haben, wo wir auch intern viel diskutiert haben. Passt das Modell jetzt zur GLS-Bank, wenn da so sehr auf eine rein finanzielle Kenngröße abgestellt wird, wie die Bruttowertschöpfung? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen, die wir auch ganz stark diskutieren. Aber nichtsdestotrotz sind wir am Ende auch zu dem Schluss gekommen, das ist vielleicht noch nicht perfekt und es gibt offene Fragen, aber man kann sich auf den Weg machen. Man bekommt ein Gefühl für die Klimawirkung, man hat einen ersten Ansatz und man kann ihn weiterentwickeln. Und das war auch der Ansatz für uns, weshalb wir die Entwicklungspartnerschaft eingegangen sind, weil wir denken, das ist ein toller Ausgangspunkt und viele andere Kriterien kann man peu à peu integrieren. Man weiß nach und nach, wie man mit der Datenverfügbarkeit als Problematik umgeht. Man weiß, wie man sie lösen kann, statt sie immer nur als Argument in den Vordergrund zu stellen, warum irgendwas nicht geht. Oder wie man auch vielleicht weitere soziale und ökologische Kosten in die Bruttowertschöpfung integrieren kann, um auch da zu einer Art Kostenwahrheit zu kommen und die Bruttowertschöpfung eben genau um diese Aspekte ergänzen zu können. Und nichtsdestotrotz ist das jetzt aktuell ein Modell, was sich anwenden lässt. Und gerade auch die Bruttowertschöpfung können viele Unternehmen berechnen. Es ist eine Kennzahl, die vorliegt. Damit können Banken agieren. Und man hat zumindest einen Maßstab und man hat einen Schritt gemacht, um sich auf den Weg zu machen. Und unser Wunsch ist es natürlich, das nach und nach weiterzuentwickeln, soziale und ökologische Kriterien in die Bruttowertschöpfung zu integrieren oder vielleicht auch nochmal mit einer ganz anderen Kennzahl als Verhältnisgröße dazu rechnen und das Ganze zu analysieren. Das sind beispielsweise Punkte, die wir auch zusammen mit dem Projekt Right Open, bei dem auch wissenschaftliche Arbeiten betreut werden, angehen. Gemeinsam mit verschiedenen Universitäten und FHs haben wir da Projektarbeiten, die auch die Themen angehen. Das heißt, wir haben auch noch unheimlich viel Potenzial, was noch weiterentwickelt werden kann und auch aus unserer Sicht muss. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Und um da auch nochmal auf das Argument von eben zurückzukommen, gerade dieser Aspekt mit diesem Wissen und mit dieser neuen Transparenz, mit der Klimawirkung einfach auch einen Maßstab zu haben, den man zusätzlich in Entscheidungen mit einbeziehen kann, ist genau der wichtige Hebel, um über diese Informationen dann auch zu einer Allokationseffizienz zu kommen und die Allokationsentscheidungen aus normativer Sicht dann richtig zu treffen, weil man Aspekte wie die Klimawirkung mit einbeziehen kann. Und zu guter Letzt ist es uns auch ein Anliegen, das Ganze, was wir jetzt für den Bereich Klima entwickelt haben, dann schlussendlich als Blaupause vielleicht auch auf andere Bereiche übertragen zu können. Also wie kann man beispielsweise auch Finanzflüsse, seien es jetzt Anlageentscheidungen, also Investmententscheidungen oder auch Finanzierungsentscheidungen auch im Einklang mit Biodiversitätsaspekten und Zielen gestalten. Und das sind alles Aspekte, wo uns dann die Arbeit im Bereich Klima weiterhelfen kann, hoffentlich, um das auch auf weitere sehr dringliche Problematiken und Herausforderungen zu übertragen. Und genau solche Fragen wollen wir eben gemeinsam weiterentwickeln und damit auch die Basis schaffen, genau diese Aspekte im Finanzwesen auch stärker voranzutreiben und auf ein neues Niveau zu heben.
Mit diesem Modell sind Sie ganz weit vorne und heben sich deutlich von anderen Teilnehmern am Finanzmarkt ab. Sie werden ja hin und wieder von Ihren Peers angesprochen und nach Erfahrungswerten gefragt. Was raten Sie denn den anderen?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Klimakrise wartet nicht. Also man muss jetzt handeln und das gilt für eine normative Perspektive oder ethische Perspektive schon ganz lange. Ich glaube, das, was jetzt nochmal neu einsetzt, ist auch das Bewusstsein, das Verständnis dafür, dass es sich auch aus einer Risiko- oder aus einer finanziellen Perspektive in Anführungsstrichen lohnt oder dringlich wird. Die ganzen physischen und transitorischen Risiken, die mit dem Klimawandel einhergehen, sollten spätestens jetzt alle Finanzinstitute wachrütteln, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das entsprechend zu berücksichtigen.
Das war Dr. Laura Mervels-Kemper von der GLS Bank zur Frage: Wie kann eine Bank zum Pariser Klimaschutzabkommen beitragen? Danke für das Gespräch.
Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de. Alti.de.